Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, liebe Gemeinde, halbe Sache, wer mag das schon? Also, die erste Halbzeit beim Fußball sagt noch nichts über das Endergebnis des Spiels aus. Ein zur Hälfte gelesener Thriller oder nur zur Hälfte geschauter Actionfilm, vergeudete Zeit, weil bekanntlich spannend ist die Endung erst in der zweiten Hälfte. Bestimmt haben Sie schon den Spruch entweder selber gesagt oder zumindest öfters mal auch gehört. Wir machen keine halbe Sache. In unserem heutigen Predigtext, den wir heute auch schon aus Schriftlesung gehört haben, beschreibt Paulus, warum ein halber Christ ein ganzer Unsinn sei. Bekanntlich steht ja im Predigtext nicht irgendwie gelöst im Nirgendwo. Bevor Paulus so in den letzten vier Kapiteln des Römerbriefs, können wir sagen, christliche Ethik, unser Verhalten, unser Leben entfaltet, spricht er in den ersten 11 Kapiteln über die christliche Dogmatik, also evangelische Glaubenslehre. Was bedeutet es, evangelisch zu sein? Was bedeutet es, an Gott zu glauben? Also wenn Sie bis jetzt noch nie die 11 Kapitel des Römerbriefs gelesen haben, dann mache ich Ihnen den Mut. Heute Nachmittag machen Sie doch fleckendeckendes Bibellesen. Wenn das zu viel ist, dann finden Sie es auf YouTube oder auf Spotify. So in Hörbibel und verinnerlichen sich die 11 Kapitel oder vielleicht alle 16 Kapitel des Römerbriefs. Verzichten Sie heute Abend auf Tatort oder Herzkino oder was auch immer Sie schon mal vorgemerkt haben und genießen Sie den Abend allein mit dem Wort Gottes. Die Neues Leben Übersetzung beginnt das 5. Kapitel mit dem Wort weil. Weil Gott so barmherzig ist. Da wird in den ersten 11 Kapiteln die Barmherzigkeit Gottes dargestellt. Ja, wie barmherzig ist denn Gott? Ist es etwa barmherzig, dass in der ganzen Welt so lange schon die Pandemie tobt, dass so viele Menschen sterben und unsere Wirtschaft fast zugrunde geht? Ja. Selbst im Leid und Schmerz ist Gottes Liebe und Barmherzigkeit erkennbar. Ja, vielleicht erst beim genaueren Hinschauen, nicht auch bei einem oberflächlichen Blick. In den ersten Kapiteln des Römerbriefs beschreibt Paulus, dass jeder Mensch die Möglichkeit Gott hat, Gott zu erkennen und zu ehren. Selbst wenn der Mensch versuchen würde, aus eigener Kraft alles zu versuchen, gutes Leben zu führen, es ist niemals genug. Deswegen, wir werden vor Gott als gerecht angesehen, nicht wegen unserer Taten, sondern wenn wir an Jesus Christus glauben. Im 6. Kapitel erklärt Paulus, dass jeder Getaufte durch Jesus Christus der Sünde gestorben ist und ein neues Leben durch Glauben führen sollte. Das ist Gottes Barmherzigkeit. Es ist Gottes Barmherzigkeit, dass wir den Himmel uns nicht verdienen müssen, weil wir es auch nicht können, sondern Jesus hat für unsere Sünden mit seinem Leben durch seinen Tod am Kreuz schon bezahlt. Und steht dieses Wort nicht in einer Harmonie und Eingang mit der Jahreslosung? Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Was ist denn jetzt eine angemessene Antwort auf Gottes Barmherzigkeit? Dazu mein erster Gedanke. Ganzheitliches Leben. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst. Und dazu fordere ich euch auf. So, die neue Genfer Übersetzung. Ich möchte aus diesem Abschnitt nur ein Wort herausgreifen. Opfer. Je nachdem, wie alt Sie sind oder wie alt du bist, dementsprechend völlig verschiedene Dinge werden Sie bzw. du mit dem Wort Opfer assoziieren. Alle, die im Konfirmandenalter sind und plus minus 5 Jahre vielleicht, denkt wahrscheinlich beim Wort Opfer an jemanden in der Schule oder im Bekanntenkreis, der so beschimpft wurde oder sogar wird. Also diese Reinterpretation des Wortes, der Wortbedeutung ist hier nicht hilfreich. So etwas führt oft zu Verunglimpfung und Abmilderung unseres Empfindens vor ursprünglicher Wortgebrauch. Die Zuschauerinnen und Zuschauer, deren Konfirmation vor 25 Jahren oder mehr stattgefunden hat, werden noch an Kriegsopfer denken. Und vielleicht sind unsere Ohren auch inzwischen etwas sensibilisiert beim Wort Opfer. Ständig hören wir in Nachrichten oder lesen von Kriegsopfern, Verkehrstodesopfern, Krebstodesopfern und seit einem Jahr von Corona-Todesopfern. Ja, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich lade Sie ein. Versuchen wir doch, diesen Abschnitt so zu hören, wie es die Empfänger des Römerbriefs vor etwa 2000 Jahren gehört haben. Es waren damals in der Gemeinde unter den ersten Christen natürlich Leute, die keine Juden waren, aber auch viele Juden. Und was wusste ein Jude vom Opfer? Im Alten Testament spielt das Opfer die zentrale Rolle in der Tempelzeremonie. Der Ablauf, der Priester, der es durchführte, die Zeiten, alles war genau vorgegeben, vorgeschrieben. Die im Alten Testament beschriebenen Opfer zeigen, auf welchem Weg es möglich ist, sich Gott zu nähern und sich mit ihm zu versöhnen. Bis zur Zerstörung des Tempels im 70 nach Christus wurden im Tempel morgens und abends, also jeden Tag, zweimal geopfert. Das heißt, zum Zeitpunkt der Abfassung des Briefes gab es noch den Tempel und es wurde geopfert. Diese Art von Opfer, was im Tempel gemacht wurde, zweimal am Tag, wird Brand- oder Ganzopfer genannt. Dabei wurde das ganze Tier verbrannt. Es ist eine Übertragung des hebräischen Wortes Olakali. Das, was ganz im Rauch aufsteigt. Das ist eine Bezeichnung vom Brandopfer. Für etwas, was ganz verbrannt ist, verwendet und meint im weiteren Sinne eine vollständige Zerstörung durch das Feuer. Damit ist ein Brandopfer ein Gott dargebrachtes Opfer. Und derjenige, der es darbringt, weist sich dadurch in der Obhut Gottes. Können Sie sich jetzt vorstellen, welche starke Symbolik mit dem Opfer ausgedrückt wird? Aber was bedeutet das für uns heute? Das bedeutet, dass Sie und ich, wenn wir uns als Christen bezeichnen, dann gehören wir nicht mehr uns. Nein, wir gehören Gott. Wir gehören zu ihm. Apostel Paulus fordert uns heraus, dass jeder getaufte Christ von jetzt an die Kontrolle über sein Leben Gott überlässt. Wie geht das? So ganz praktisch. In unserem Bibelabschnitt gibt es drei Adjektive, die das Opfer beschreiben. Lebendig, heilig und gottwohlgefällig. Lebendig soll das Opfer sein. Die Zeiten haben sich geändert. Es ist nicht mehr notwendig, dass die Menschen Tieropfer zum Tempel bringen, um dort das Ritual schlachten und auf dem Altar verbrennen. Nein, Gott will keine Tieropfer mehr. Das Sühneopfer ist durch Jesus getan. Siehe, das ist Gottes Lamm, wenn es der Welt Sünde trägt. So hat es damals Johannes der Täufer gesagt. Jesus hat alle Sünden auf das Kreuz genommen. Aber genau das hat Konsequenzen für unser Leben. Wenn wir sagen, ich bin ein Christ, ich folge Jesus nach, dann will Jesus in meinem und in deinem Leben ein Mitspracherecht. Weil Jesus das Leben ist, will er auch in uns leben. Das geht nur, wenn das Opfer heilig ist. Heilig bedeutet ja für Gott abgesondert. Ja, wir sind nicht mehr für jeden Dreck zu haben. Damit meine ich jetzt nicht etwas, eine Arbeit, bei der man schmutzig werden könnte. Sei es Hecke schneiden bei der Kirche, jemandem in der Gartenarbeit helfen oder schlichtweg die Toiletten putzen. Das ist für uns Christen kein Problem. Dafür sind wir uns nicht zu schade. Aber wofür wir uns zu schade sind, wenn schmutzige Witze erzählt werden, da lachen wir nicht mit. Obszöne Bemerkungen entsprechen wir. Durch unser Reden und vor allem durch unsere Taten, unterscheiden wir uns von den Menschen, die keine Christen sind. Wir sind nicht besser, wir sind auch nicht scheinheilig, aber wir sind für Gott durch Jesus abgesondert. Und das Opfer soll Gott wohlgefällig sein. Oder ein Opfer, an dem Gott Freude hat. So umschreibt es eine andere Übersetzung. Ja, das ist ein vernünftiger Gottesdienst, heißt es in der Lutherbibel. Vielleicht fragen Sie sich, was ist daran bitteschön so vernünftig? Vom griechischen Urtext ausgehend geht es hier auch gar nicht um unser Verstand, um Ratio, um unsere Vernunft. Hier steht das Wort Logikos, also vom Wort Logos. Was bedeutet Wort? Im Sinne des Lebendigen und des Lebenden, das Wort Gottes. Darum übersetzen manche auch wahrer Gottesdienst. Ja, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, wie würden Sie so ganz persönlich einen vernünftigen, wahren Gottesdienst beschreiben? Für manche ist dieser Gottesdienst wahrscheinlich kein wahrer Gottesdienst, aus mehreren Gründen. Sie sitzen gerade nicht in Ihrer Kirche, nicht in Ihrer Bankreihe, wie gewohnt. Es predigt heute Morgen nicht Ihr Gemeindefahrer, nicht mal ein richtiger Pfarrer, der einen Talar trägt. Vielleicht wünschen Sie sich auch mehr Orgel und mehr Chorelle, oder Sie wünschen sich mehr Anbetungs- und Lobpreislieder. Aber wissen Sie was? Nichts davon ist notwendig, um einen vernünftigen Gottesdienst zu haben. Nichts, weil das nicht weit genug geht. Was Paulus von uns erwartet, möchte ich Ihnen anhand einer Wochendiagramm darstellen. Und das können Sie in der eingeblendeten Folie sehen. Hier erkennen Sie unsere 7 Tage. Und jeder Tag hat bekanntlich 24 Stunden. Aber lasst uns da nun den Sonntag herausgreifen und den anschauen. Von den 24 Stunden am Sonntag verbringen wir, also wenn Sie Samstag nicht zu spät ins Bett gehen, 8 Stunden vielleicht mit Schlafen, dann etwa 15 Stunden mit Essen, Fernsehen, Spazieren und Lesen, vielleicht heute Abend etwas mehr mit Bibel lesen und weniger mit Fernsehen, wenn Sie meinem Rat folgen, es zu Herzen nehmen und etwas vom Römerbrief lesen. Und 1 Stunde Gottesdienst. Also, 24 mal 7 von 168 Stunden in der Woche. Nur 1 Stunde Gottesdienst? Meinen Sie, das ist vernünftig? Ist das alles, was wir für Gott noch übrig haben? Ich habe über amerikanische Elite-Universitäten etwas sehr Bemerkenswertes gelesen. Die Absolventen von amerikanischen Elite-Universitäten wie Harvard und Princeton spenden ihr ganzes Berufsleben lang hohe Beträge an ihre Universität. Aus Dankbarkeit dafür, dass sie von diesen Universitäten eine hervorragende Ausbildung und großzügige Stipendien erhalten haben und dadurch gut bezahlte Berufe ergreifen konnten. Wie groß muss da erst die Dankbarkeit eines Menschen sein, der Gottes Barmherzigkeit erfahren hat, der verstanden hat, Gott hat in mich nicht nur Geld investiert, sondern seinen eigenen Sohn hat er für mich hingegeben. Durch ihn befreit er mich aus Sünde und Todverfallenheit. In Jesus schenkt er mir Erlösung und ein neues, ein erfülltes Leben und eine Gemeinschaft mit Gott, die über den Tod hinausreicht. Wie groß muss da die Dankbarkeit sein? Und diese Dankbarkeit wollen Sie in einer Stunde ausdrücken? Ich lade Sie da zum Umdenken ein. Unser Gottesdienst sollte nicht mehr sonntäglich, sondern ganzheitlich sein. Was meine ich damit? Sie erkennen es schon auch an der Darstellung. Alles, was wir tun, ist Gottesdienst. 24/7. Ja, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, alle 12 Monate. Ob Sie nach diesem Gottesdienst anschließend etwas Leckeres zum Mittagessen kochen, Mittagsschlaf machen oder joggen gehen, oder morgen im Homeoffice an einem Projekt arbeiten oder auch jemandem die Windeln wechseln. All das kann Gottesdienst sein, wenn Sie eine richtige Herzenseinstellung haben. Aber das geschieht nicht einfach so von alleine. Unser Bibeltext sagt, Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Was wir denken und wie wir uns verhalten, der Maßstab dafür sind nicht, was andere Menschen davon meinen. Der Maßstab für unser Denken und unser Verhalten als Christen sollte immer die Bibel sein. Und das bedarf der Veränderung, das griechische Wort hier, Metamorphose, eine Erneuerung. Diese Erneuerung geschieht nicht auf einmal, sondern es ist ein ständiger Prozess, in dem wir uns befinden. Wenn wir meinen, dass durch die Taufe und spätestens durch die Konfirmation wir zu reifen Christen geworden sind, dann irren wir uns. Nein, das ist vielleicht etwas verglichen, wie es bei dem Beschneiden von Obstbäumen ist. Wenn Sie eine Saison unterlassen und die Obstbäume nicht beschneiden, dann im Herbst werden Sie immer noch was ernten können, Äpfel und Kirschen und was auch immer Sie da haben. Aber wenn Sie es regelmäßig vernachlässigen, dann werden die Bäume nicht so lange halten und Sie werden am Ende ganz geringen Ertrag haben. Ein Christ führt ein Leben under construction, im Prozess der Veränderung. Was immer wir tun, ob wir beten, die Bibel lesen, Tagebuch führen, ob wir Gottesdienst feiern, Abendmahl empfangen, uns segnen lassen, uns versöhnen, spenden und den Armen dienen oder unsere Gaben in der Gemeinde einsetzen. Geistliches Leben ist immer ein Leben an der Construction. Manche denken, ihr geistliches Leben sei in Ordnung, wenn sie viel beten und sich täglich eine Zeit der Stille erkämpfen oder eine Seite im Tagebuch ausfüllen. Aber dann verwechseln die Menschen die Mittel mit dem Zweck. Geistliches Leben ist gesund, wenn es uns in die Nähe von Jesus bringt. Es geht darum, so zu leben, als ob Jesus ungehindert Einfluss auf uns hätte. Ja, als ob er an unserer Stelle lebte. Können Menschen, wenn sie uns sehen, Jesus erkennen? Oder werden wir in unserer Nachfolge selbstgefällig und überheblich und denken, ja, ich lebe doch anders. Anders als die schlimme Sünder. Fromm und gut. Nein. Meine Liebe zu Jesus und die Liebe zu den Menschen, beides gehört unauflöslich zusammen. Dann gewinnt in meinem Leben das Oberhand, was ich an Jesus gesehen habe. Seine Güte, seine Demut, seine klaren Worte, sein Mitgefühl, sein Mut, sein Einfluss, sein Entschluss zu dienen, seine Hingabe, seine Freundlichkeit, seine Bereitschaft, für andere zu leiden. All das kommt nicht von alleine, nicht automatisch. Es wird uns zuteil in der Nähe von Jesus. Und damit tun wir das, was wir tun können. Und dafür sind geistliche Übungen gut und notwendig. Aber darum hört hier auch der Bibeltext nicht auf, sondern es fließt in den Dienst der Gemeinde. Es befähigt uns zum Zweiten, zum ganzheitlichen Dienen. Wir sind zwar viele einzelne Menschen, aber dennoch bilden wir alle durch unsere Zugehörigkeit zum Messias nur einen einzigen Körper. Kein Körperteil ist wichtiger als das andere. Jedes erfüllt seine besondere Aufgabe, aber jedes ist ein Glied an dem einen Körper, mit dem wir verbunden sind. So ist es auch bei den Gliedern der Gemeinde, die Paulus den Körper des Messias oder den Leib Christi nennt. Jedes Körperteil hat von Gott bestimmte Gaben geschenkt bekommen und soll deshalb auch bestimmte Aufgaben übernehmen, die seinen Gaben entsprechen. Paulus nennt hier verschiedene Beispiele. Lehre und Erweisung im Wort Gottes, Diakonie, Ermutigung im Glauben. Anscheinend haben die Römer damals diese Ermahnung besonders nötig gehabt, dass kein Glied sich so wichtiger halten als das andere. Ich sage jedem Einzelnen unter euch, dass er nicht höher von sich selbst denken soll, als richtig ist. Also anscheinend hat die römische Gemeinde damals ein Konkurrenzdenken gehabt. Man hatte an den eigenen Gaben und eigenen Dienst nicht genug gehabt. Man wollte ja auch den anderen noch übertreffen. Immer nur Diakonie ist nicht predigen, etwas viel Interessantes oder etwas Höheres. Nein, sagt Paulus, bleibe ganz das, was du durch Gottes Gnade bist und lebe mit deiner Gabe richtig, diene damit und sei beständig in dem, was dir angetan vertraut wurde, Diakonie oder Lehre oder Seelsorge. Aber solche Probleme haben bestimmt nur die Christen in Rom gehabt, oder? Wir sitzen zwar nicht hier in der Kirche, in den Bankreihen, und doch jeder hört das Wort Gottes. Und ich bete, dass der Heilige Geist uns den Blick dafür öffnet, dass keiner wichtiger ist als der andere, egal wie bequem oder unbequem sie gerade sitzen, sondern dass jeder ein Glied am Leib Christi ist und sollte seine Gaben leben und einbringen. Vielleicht stellen sich die Frage auch, wo komme ich selber vor bei diesen Gaben und Aufgaben der Gemeinde, die Paulus hier aufzählt. Ja, wie biblisch ist denn unser Gemeindebild? Hat Gott bestimmte Menschen geschaffen, die alles können und alles machen, die alle Gaben auf sich vereinigen? Oder hat die Gemeindeleitung nach diesen biblischen Richtlinien nicht vor allem die Aufgabe, die geistlichen Gaben der Gemeinde, Mitglieder zu erkennen und ihnen die entsprechende Aufgabe zu übertragen? Paulus hat in seinen Aufzählungen übrigens die Gemeindeleitung zwischen den Geldspenden und Armenfürsorge eingereiht. Damit will er deutlich machen, dass auch die Leitung nichts Besonderes ist, sondern es gehört zur Gemeinde dazu. Wir haben uns den Maßstäben der Welt angepasst, wenn wir in den Kirchen den Leitungsämter so über alles andere herausheben und ihre Inhaber mit Titeln und Ehren schmücken. Bei Paulus erscheint es an einer bescheidenen Stelle zwischen den vielen anderen. Damals war die Gemeinde ohnehin ganz anders organisiert. Es waren viele Christen in Rom und sie haben sich in Hausgemeinden getroffen. Also, wer also so einen Hauskreis geleitet oder als Gastgeber da war, das war sein wöchentlicher Gottesdienst. Und das ist auch eine Form von Gemeindeleitung. Auch die Gabe, Menschen im Glauben zu ermutigen und zu ermahnen, also das, was wir heute Seelsorge bezeichnen, ist nicht nur eine Angelegenheit für Profis. Gerade in dieser Zeit, würde ich sagen, wo die Gemeinde zwar den Gottesdienst live feiert, aber sonst das Gemeindeleben in gewisser Weise im Offline-Modus ist. Vielleicht rufen Sie einen Bekannten, eine Freundin, einen Freund an. Machen Sie der Person Mut. Helfen Sie, ihr oder ihm wieder auf Jesus aufzuschauen. Bitten Sie Gott im Gebet, dass er Ihnen zeigt, wo jemand auf Ihren Anruf oder auf Ihren Brief, auf Ihren geistlichen Zuspruch wartet. Eine weitere Begabung ist die Bewegung zur Seelsorge, die sich in der seelsorgerlichen Begleitung ausdrückt, so schreibt Paulus. Wenn Paulus von Diensten spricht, auf Griechisch Diakonia, damit ist nicht nur Krankenpflege gemeint, sondern jede Art von praktischem Dienst, von Opferzählen bis zum Kaffeekochen, bis zum Hoffegen. Auch hier kann sich jedes Glied am Leib Christi mit seinen Gaben einbringen. 7 verschiedene Gaben. Und jede einzelne Gabe ist nicht zum Eigennutz da, sondern zum Dienst der Gemeinde. Vom prophetischen Reden, also die Gabe, ein ermutigendes oder auch ein mahnendes Wort in eine bestimmte Situation einer Person zu sprechen, ohne es vorher zu wissen. Auch die Gabe des Vorstehens, also der Leitung, was hier in der Kirchengemeinde der Kirchengemeinderat tut. Bereit sein, 6 Jahre lang die geistliche, finanzielle, rechtliche und verwandlungstechnische Angelegenheit der Kirchengemeinde zu beraten und auch die Verantwortung dafür zu tragen. Andere Mitarbeiter dienen durch Lehren, durch Ermutigen und Trösten. Vielleicht denken Sie, mein Dienst ist gar nicht mal so wichtig. Nichts ist unwichtig. Ob Sie in der Kinderstunde sich betätigen oder bei der Moderation, Musik oder beim Putzen. Vielleicht durch deine Mitarbeit an der Technik, durch deinen Gottesdienst-CD, die du jemandem vorbeigebracht hast, oder einen Anruf bei einem Christen, dem von Neuem bewusst wird und der sich denkt, wie schön, dass ich auch dazu gehöre. Ganzheitlicher Gottesdienst ist nach Paulus ein ganzheitliches Leben und ganzheitliches Dienen. Das ist es, was das Leben eines Christen ausmacht. Ein Leben für Gott im Alltag und ein Leben für Gott mit meinen Gaben. In diesem Sinne wünsche ich uns allen nach dem Gottesdienst einen guten Gottesdienst. Amen.